Eines der traurigsten Dinge, die mir in den letzten Tagen täglich passiert, ist auf dem Weg zur Arbeit die Überquerung der Rheinbrücke. An dieser Rheinbrücke ist eine Pylone, eine einzelne Pylone. Sie steht da, drumherum nur leuchtende Autos, vorbeifahrende Gerätschaften, Männer in orangener Kluft, und diese einsame Pylone ist von dem Staub und von den Abgasen, von dem aufwirbelnden Dreck der vorbeifahrenden Fahrzeuge derart verunreinigt, dass sie schon längst nicht mehr hellorange erstrahlt, sondern wie aus dem Film Pleasant Hill entzogen ein trauriges schwarz-weißes Muster aufweist. Diese einzelne Pylone der Farbe entzogen zwischen diesen strahlenden Lichtern macht mich derart traurig, jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre. Ihr hört Otis Unleashed und ich denke, diese Folge wird genauso traurig. Du merkst, hier ist echt hochwertig und qualitativ. Sebastian, du kommst mit dem Stoff
Das
nicht
magst
klar.
du
Die
nicht und das ist ja voll okay.
Ich hätte.
Aber dann gestehst du dir wenigstens ein und mach dich das Comic dafür verantwortlich.
Drei Protagonisten. Little
Aber dann
Bird.
Darf ich die anderen nicht so, immer, so krass reinnehmen.
Ja, aber ich meine, es ist Krieg, da kann man schon mal seine Meinung ändern, wenn man.
Kein gutes Comic.
Nein!
Definier es mal! Warum ist. Sven, du hast mir das gerade eben gesagt.
Dann
ich kann sie nicht, weil es sowas nicht gibt, dieses Beispiel. Was ist es denn?
Nee, das ist eine Rente mit einer roten Nase. Punkt. Das ist doch Bullshit,
Nein,
was du sagst.
Mit
Sebastian, du gehst da falsch ran, du darfst da nicht mit einer
Sven, ich rede
Monatsaufgabe
hier immer.
rangehen.
Tja, und richte dich nicht jetzt schon auf.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich bin euer Sven von Otis Unleashed und ich mache heute mal eine Nummer alleine. Sebastian konnte sich leider nicht rechtzeitig vors Mikro stellen, aber das soll ja nichts heißen. Wir haben uns einige Sachen ausgedacht, die wir heute nicht verwirklichen können, aber für eine Sache habe ich tatsächlich ein wenig Recherche betrieben und ich dachte mir, ehe das aus meinem Kurzhirn verschwindet, nehme ich es einfach mal alleine auf. Da auf den Punkt zu kommen, muss ich allerdings ein wenig ausholen. Und zwar beginnt es damit, dass Sebastian und ich vergangenen Samstag in Düsseldorf waren. In Düsseldorf, vergangenen Samstag, war die Manga- und Comic-Con. Und weil wir davor den Freitag in Essen waren, auf der Spielemesse, und da dermaßen enttäuscht wurde, weil sie wirklich rein gar nichts mehr mit Comics zu tun hat, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, es waren ein, zwei Grabbelboxen, wo verranzte Fix und Foxys drin waren und das war es dann auch. Auch der Merch-Faktor hat da wirklich sehr stark nachgelassen. Das finden wir sehr traurig, weil wir die seit mehr als, na, ich will nicht sagen, 15 Jahren besuchen, jährlich. Und ja, ich sag mal, ein Großteil unserer Comicsammlung. Den haben wir immer daher bekommen. Aber seit 2019 haben sie diese Abteilung Comic Action aus dieser Spielemesse entfernt. Und ja, jetzt haben wir ja halt gar nichts mehr. So haben wir die Chance beim Schopf gefasst, als wir dann gesehen haben, eine Woche später gibt es in Düsseldorf die Manga- und Comic-Convention. Gut, wir haben uns also auf den Weg gemacht. Wir fahren von uns aus ungefähr 40 bis 50 Minuten. Und katastrophal, Düsseldorf ist eine katastrophale Stadt zum Autofahren. Und ich bin ein katastrophaler Fahrer. Wirklich. Also ich zahle fortan jedes Spritgeld, nur um Beifahrer zu sein. Das ist mir vollkommen egal. Aber ich bin ein schrecklicher Fahrer. Dann musste ich auch noch mit dem Fiat 500 meiner Frau fahren, was überhaupt nicht geht, weil dieses Auto derart unbequem und klein ist. Und ich bin nur 1,60 groß. Also mit kleinen Autos sollte ich mich eigentlich wohlfühlen, aber das funktioniert nicht. Das Ding hat keine Automatik, das hat kein Tempomat. Es rappelt nur. Es hat die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, weil es danach anfängt, Kotflügel zu verlieren. Das Ding ist oh Gott, ich finde es ganz furchtbar. Und mit diesem Ding nach Düsseldorf, innerhalb von Düsseldorf, huiuiui, da braucht mein Beifahrer Nerven aus Stahl. Aber darum geht es gerade nicht. Düsseldorf ist ein anderes Thema. Nachdem wir uns anderthalb Stunden, wirklich geschlagene anderthalb Stunden anstellen mussten, um hereinzukommen, haben wir eine Comic- und Manga-Messe vorgefunden, die im Kern ungefähr so ist wie die, die wir damals besucht haben. Viele Händler mit Grabbelboxen, 1 Euro, 2 Euro Stücke, viele gute neue Sachen, ein bisschen was zum Schmökern. Natürlich war der Fokus da ganz stark auf Mangas gesetzt und auch der Cosplay-Faktor war hier sehr, sehr groß. wir haben also eine Stunde höchstens gebraucht, dann sind wir da durch gewesen, aber auch nur, weil wir 2 Runden gedreht haben und viel gefunden haben wir auch nicht. Das lag aber nicht an dem mangelnden Angebot, sondern tatsächlich eher daran, dass wir bereits ein sehr großes Repertoire an Comics aufweisen können. Wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was wir haben wollen und was wir beiseite legen, was wir schon haben. Und die Zeiten sind einfach vorbei, dass wir da mit Boxen und Kisten rausgehen. Die haben wir schon zu Hause. Aber tatsächlich habe ich 2 Comics gefunden, mehrere sogar, wovon ich aber bei einem ganz besonders stolz geworden bin, den wiedergefunden zu haben. Nicht, weil er besonders rar ist, sondern weil ich den Band selber mal hatte. Und ja, warum und wieso ich den jetzt nicht mehr habe, ich denke, ich habe ihn weggeschmissen. Ich hatte damals mit guten 8 Jahren angefangen, die Dino-Hefte von Batman zu sammeln. Und irgendwann, als ich älter wurde, das muss 10, 11, 12 gewesen sein, habe ich die weggeschmissen, weil die Interesse daran ging flöten. Und den Bezug zu den Comics hatte ich damals nicht so wie heute. Also ich beiß mir mega in den Arsch, weil die habe ich mir alle nachkaufen müssen. Ich habe sie wieder alle, oder größtenteils. Und es gibt viele Sachen, die ich mir nicht verzeihe, aber das ist so eins der Sachen, wo ich sage, Mensch, wie konntest du nur? Also da gerne eine Zeitmaschine und einen Nussknacker. Ich verliere den Fokus. Worum es mir geht, ist Batman und Robin. Nicht irgendein Heft, sondern der Comic zum Film. Viele Leute drehen jetzt mit den Augen. Ja, und würde ich das hören, und Gott sei Dank spreche ich es ein, ich würde genauso mit den Augen drehen. Aber Tatsache ist, es gibt etwas, ich denke doch bei jedem, da kann man die Fanbrille oder die Nostalgiebrille einfach nicht ablegen, obwohl man weiß, wie schlecht es ist. Und bei mir ist das ganz eindeutig Batman und Robin und auch Star Wars Episode 1 zum Beispiel, aber das ist ein anderes Thema. Star Wars Episode 1 könnte, obwohl rational gesehen ein wirklich schlechter Film mit inhaltlichen Lücken und Fehlern, kann für mich nicht schlecht sein, weil das eine derart großartige Kindheitserinnerung ist. Ich war damals genau Zielgruppe dieses Films und deswegen kann der für mich nicht schlecht sein. Und ähnlich wie Star Wars Episode 1 verhält es sich bei mir mit Batman und Robin. Batman und Robin, der Film von Joel Schumacher, kam 1997 bei uns in die Kinos und ein wenig später auch auf VHS. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch den Comic zum Film. 1997 war ich 8 Jahre und genau in der Blüte meiner jungen Ich-liebe-Batman-Phase. Und ich weiß noch wie gestern, dass wir von der Schule kamen und meine Mutter ganz stolz und fröhlich zu mir ankam und mir die VHS-Kassette von Batman und Robin in die Hand drückte. Das war derart großartig, weil ich bis dato von dem Film noch gar nichts gehört habe, weil ich war 8 Jahre alt. Und ich hatte keine Ahnung, was im Kino lief. Ich wusste überhaupt nicht, was gerade Thema war. Hab davon nichts mitbekommen und auf einmal steht sie da mit einem Batman und Robin Film. Selbst Batman Forever habe ich bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht gesehen, weil als er rauskam, 1995, war ich erst 6. Und da hatte ich mit Batman tatsächlich noch nichts am Hut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Batman und Robin mein erster Film war. Mein erster Batman-Film wohlgemerkt. Oder ob ich die Burtons vorher gesehen habe, daran habe ich keine Erinnerung. Aber daran, dass ich diesen Batman-Film mit 8 Jahren gesehen habe, habe ich eine wirklich gute Erinnerung. Und als 8-Jähriger findet man den Film fantastisch. Man verzeiht einen Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze. Man findet den sowieso gut, weil Mr. Freeze ist ein toller Charakter. Und auch Arnold Schwarzenegger war zu der Zeit derart berühmt. Uma Thurman, mit der kannte ich nichts anzufangen. George Clooney, okay. Und auch Robin, Chris O'Donnell, sagte mir alles nichts. Aber es war einfach fantastisch, meinen Batman auf der Leinwand zu sehen. Aber ich verliere den Fokus. Fantastischer Film, meinte ich damals jedenfalls. Fantastischer Comic. Und genau diesen Comic, Batman und Robin, habe ich vergangenen Samstag gesehen. Und ich dachte mir, verflucht noch eins. Schlechter Film, schlechter Comic. Aber für 2 Euro nimmst du es dir mit. Weil du hattest ihn früher und er hat dir verflucht nochmal Spaß gemacht. Ich las also den Comic prompt. Und natürlich ist er so schlecht, wie man vermutet. Tatsächlich habe ich auch den Film nicht mehr. Den habe ich damals in der Batman-Box weggegeben. Weiß der Teufel wieso. Ich las also den Comic und der Comic hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Das war so fantastisch. Ich habe gar nicht gesehen, was alles daran schlecht ist. Diese One-Liner von Schwarzenegger, diese schlechten Witze, diese unfassbar blödsinnige Pacing, die, oh Gott, das ist, der hat überspitzt und grauenhaft, aber ich krieg meine Nostalgie und Fanbrille einfach nicht abgezogen. Ich würde diesen Band wahrscheinlich immer wieder sehen. Tatsächlich nettes Nice to Know, geschrieben von Danny O'Neill. Diese Filmadaption ist geschrieben von Danny O'Neill. Das hat mich extrem überrascht. Tja, warum und wieso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich stand der noch unter Vertrag und der musste seine Kaffeekasse aufschützen. Egal. Was dieser Band dann gemacht hat, war meine Begierde und mein Enthusiasmus nach einer Person wieder aufleben zu lassen, die ich ganz aus dem Fokus verloren habe. Und zwar Mr. Freeze selber. Mr. Freeze selber ist ein eigentlich eher, also ich will nicht sagen unbekannter Villain, Schurke von Batman, aber doch jemand, der sehr wenig Rampenlicht bekommen hat. Deswegen ist die Wahl für den Film, das Mr. Freeze zu nehmen, fand ich sehr stark verwunderlich, weil er bis dahin gar nicht so präsent war. Und nachdem war er dann doch schon stärker da allerdings. Immer noch, gut, er war halt kein Joker. Trotzdem liebe ich die Figur. Die Figur ist derart traurig, die Geschichte ist theatralisch, das ist so ein leidendes Wesen. Und das hat mich also veranlasst, ein wenig Recherche zu betreiben. Und es gibt eine fantastische Seite im Internet, die verlinke ich euch auch in den Shownotes, die heißt DC Guides oder DC Schieß mich tot. Und da kannst du die Figur deiner Wahl eingeben und die listet dir die ganzen Appearance, also die ganzen Comicbücher auf, in denen diese Figur vorkommt. Das ist insofern toll, weil man das auch chronologisch oder alphanumerisch sortieren kann. Also habe ich mir das zum Anlass genommen, mal herauszufinden, wer oder was ist denn die Figur Mr. Freeze? Und ich denke, das sind viele tolle viele tolle Sachen dabei, dass ich hier mal ein bisschen was über ihn und seine Vita erzählen möchte, weil ich das wirklich fantastisch finde. Und vielleicht hilft es ja jemandem, da auch nochmal mehr Fuß zu fassen. Also wer ihn nicht kennt, Mr. Freeze, der bekannte Eismann, der Schurke aus dem Batman-Universum. In Batman 121 das erste Mal aufgetreten, damals noch unter dem Namen Mr. Zero, erschaffen von Bob Kane. Das war ungefähr 1959. Damals war er optisch gesehen in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was er heute ist. Er hatte einen Taucheranzugartiges Kostüm, einen grünen Overall mit einer Haube drauf und einem Schlauch. Einen Moment mal. Bei so Monologen ist immer schwierig, weil der Hals so schnell austrocknet. Egal. Und damals hieß er auch noch, wie schon gesagt, Mr. Zero. Und erst in der Batman-Serie von 1960 mit Adam West haben sie ihn in Mr. Freeze umgenannt. Damals hieß er auch noch Dr. Schimmel oder Dr. Otto Schivel in den Staaten. Er hat als wahnsinniger Wissenschaftler zu der Zeit einen Eisstrahler entwickelt, deren Rückkopplung ihn nach hinten schleuderte, und mit Chemikalien in Berührung gekommen hat er halt seinen Körper derart verändert, physisch, dass er den Körper ständig unter 0 Grad halten musste. Also hat er sich einen Anzug gebastelt, der das ermöglicht, und jetzt kann er frei herumlaufen, also frei in Anführungsstrichen. Tatsächlich ist wieder mal ein Zeichen dafür, dass man in der Superheldenwelt, sei es DC oder Marvel, niemals mit den Chemikalien zu nahe treten sollte. Daredevil-Chemikalien, Two-Face-Chemikalien, Freeze-Chemikalien, Flash-Chemikalien, Flash-Chemikalien, Flash-Chemikalien. Wie viel Flash gibt es eigentlich, die mit Chemikalien rummachen? Wahrscheinlich war das der Einfachheit von damals geschuldet. Niemand kennt sich mit Chemikalien aus, also bewerfen wir jemanden damit. Das gibt schon irgendeinen Superheldenkram rein. Na gut, Mr. Freeze, 1960 in der Batman-Serie, also umgenannt. Dann hatte er hier und da mal ein paar Auftritte, tatsächlich immer noch als recht menschliche Figur. Normale Hautfarbe, ziemlich skurriles Kostüm. Und erst mit der Emmy-prämierten Folge Heart of Ice aus der Batman-Animationsserie von Ende der 90er wurde die Figur mit dem Mythos belegt, der heute noch fortlebt. Nämlich, dass er seine Frau heilen möchte und sie deswegen in eine Kryostasis versetzt hat, um das Heilmittel zu finden. Und dabei halt ein Unfall passiert, was ihn selbst so verunmenschlicht. Und letztlich das gleiche Szenario, er muss den Körper unter Null halten und sich dann den Anzug gebaut. Aber diese Theatralik, diese trauriges Motiv, was er hat, was ihn auch schurkisch werden lässt, weil mit dem Gedankengang, die ganze Welt ist schlecht, außer seine Frau, alle sind blöd, außer seine Frau, nichts ist wichtig, außer seine Frau, diese blinde Begierde, das ist tatsächlich der Batman-Folge zu verdanken. Nettes nice to know, bei dieser Folge gibt es halt den Konzernchef, der von Mark Hamill synchronisiert wurde. Mark Hamill, zu der Zeit noch nicht als Joker gecastet, wurde zu diesem Zeitpunkt gefragt, ob er nicht mal für Joker einsprechen kann, weil der ursprünglich dafür vorgesehene Sprecher Tim Curry es nicht schafft, aufgrund einer Bronchitis die Folgen zu Ende zu sprechen. Mark Hamill hat einen derart fantastischen Job gemacht, dass sie ihn dann fortan den Joker sprechen lassen haben. War für mich tatsächlich neu und überraschend, fand ich sehr amüsant. Und tatsächlich kann man sich jetzt bereits oder schon noch auf YouTube zum Beispiel Clips angucken, wie der Tim Curry Joker in der Batman Animated Series gesprochen wurde. Ein bisschen dunkler, ein bisschen andere Betonung, New Yorker Dialekt, nicht gerade schlecht, aber in keinster Weise mit dem Mark Hamill zu vergleichen, der diesen Joker so legendär gemacht hat. Ne? Also wer die Folgen mal auf Englisch guckt oder das Batman Arkham Asylum Spiel zum Beispiel auch im englischen Original gespielt hat, also das ist eine derart fantastische Arbeit, die er da hinlegt. Grandios. Soll jeden ans Herz gelegt sein. Nun gut, Mr. Freeze und die Animated Series. Wie schon gesagt, diese Folge hat einen Emmy gewonnen. Ne? Geschrieben von Paul Dini und Bruce Timm. Und für die Gestaltung des Charakters, für das Optische, war mitunter Mike Mignola verantwortlich. Tatsächlich, das hat mich auch überrascht, ich habe es nicht gewusst. Also den Freeze mit dem Goldfischgas und dem Kryo-Anzug, diese Optik, die haben wir weitestgehend Mike Mignola zu verdanken. Dankeschön, Mikey. Also, die Origin war umgeschrieben. Und das war derart erfolgreich, dass er sogar dafür gesorgt hat, also dass sie die Story sogar dafür gesorgt hat, dass sie in den Comics den Charakter wiederbelebt haben. Der ist nämlich kurz vorher vom Joker umgebracht worden. Das war ungefähr 1994 in Detective Comic 670, also Wiederauferstehung, in Cold Cases. Und erst seit diesem hat er auch diesen leicht bläulichen, eisweißen Touch in seiner Haut. Den verliert er ab und an mal, je nachdem, wer ihn jetzt gerade zeichnet und koloriert, aber er hat ja optisch gesehen von der Hautfarbe wenig Menschliches mit. Dann ist er hier und da mal aufgetreten, allerdings immer mit demselben Leitmotiv. Ne? Ich brauche meine Medikamente, ich brauche meine Kristalle, um meinen Anzug wieder fit zu machen. Ich möchte meine Kryo-Geschichte an reiche Leute verkaufen, damit die mir Geld geben, ich die natürlich veräppel und ich meine Forschung weiterbringen kann, um meine Frau Nora zu retten. Dann ist lange Zeit nichts passiert und in der New 52, war das New 52? Ja, ich glaube schon, gab es eine Ausgabe Batgirl Nummer 70. Die in dieser Ausgabe oder um diese Storyline herum gab es ein Retcon. Das heißt, eine Figur wurde storytechnisch umgeschrieben. Und zwar war Nora, seine Frau, dann, wie war das noch gleich? Ich muss mal kurz in Erinnerung, ganz genau, die Halbschwester von Talia al Ghul und die Tochter von Ra's al Ghul hat mit Mr. Freeze einen Pakt gemacht, dass sie ihm helfen kann, sie wiederzubeleben, und zwar mit Hilfe der Lazarusgrube. Und das haben sie auch gemacht und dann entstieg eine wahnsinnige Figur aus dem Pit raus, die nannte sich Lazara. Ziemlich einfallslos, um genau zu sein. Also ich finde es ziemlich einfallslos. Lazarusgrube, die Figur Nora heißt jetzt Lazara und hatte ein nicht nur im übertragenen Sinne hitziges Gemüt, denn sie war jetzt so eine Art Flammen- und Feuermensch und ich weiß es nicht und wurde dann wahnsinnig und lassen wir das. New 52 ist sowieso so eine Geschichte, egal. Das hat dann auch nicht viel gebracht. Das war gar kein Redcon, Entschuldigung, das war im Rahmen der normalen Continuity. Mit der New 52, die jetzt kommt, muss ich mich berichtigen, gab es dann ein Umschreiben der Figur. Und zwar hatte Mr. Victor Freeze mit Nora an sich erstmal nichts zu tun. Er hat eine Begierde und ein Interesse an Eis und Kryo, seitdem seine Mutter damals schwer verletzt in ein Eisloch fiel. Und die Kälte, die Wunde so lange verschlossen hat, bis endlich Hilfe eingetreten ist. Und seitdem hatte er in dieser Ausgabe von New 52, in dieser Version, hatte er die Leidenschaft ans durch Kälte konservieren, an dieser Eis. Und auf jeden Fall hat er sich dahingehend weiterentwickelt in der Forschung und auch bei Wantech angefangen. Ja, und bei Wantech wurde dann irgendwann ein Projekt eröffnet, wo Nora Fields, die 1943 von ihren Eltern mit 23 Jahren eingefroren wurde, weil sie an einer Herzkrankheit litt, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht heilbar war. Er promovierte und hat über diesen Fall geschrieben, geforscht und Wantech hat sich halt darum gekümmert, Nora war auch da stationiert. Er war also die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Fall zu lösen. Er hatte sie vorher niemals getroffen. Das war weit vor seiner Zeit. Und irgendwie hat er die Wahnvorstellung gehabt, dass er sich in diese lebenslose Figur, in diese puppenartige Gestalt verlieben könne. Und sich auch vorgestellt, dass das seine Frau ist. Aus einem Wahn heraus, aus einer Fanatismus. Und als Bruce Wayne das mitbekommen hat, hat er das gestoppt, das Projekt. Victor Freeze ist derart ausgerastet, dass er einen Stuhl nach ihm geworfen hat. Unser Super Bruce hat sich gebückt. Er hat mit dem Stuhl einen Crew-Behälter zerstört. Die Flüssigkeit gelang über ihn. Da waren wir wieder mit den Chemikalien. Und wir haben den Mr. Freeze, wie wir ihn heute kennen. So. War aber auch nicht allzu beliebt, denn ein wenig später gab es das DC Rebirth. Und DC Rebirth, ungefähr 2016, hat letztlich alles wieder zurückgesetzt. Er hatte eine Frau, eine Tänzerin, leidenschaftliche Tänzerin, die an einer Herzkrankheit litt oder an Krebs oder ich weiß nicht was. Ich glaube, Krebs war es. Und ohne ihre Einwilligung hat er sie einfach eingefroren. Und ja, dann sind wir letztlich auch wieder da, wo wir vorher sind. Also deutlich näher auch an diesem Original aus der Batman Animated Serie. Im Großen und Ganzen war es das. Es gibt noch eine letzte Storyline, die ist von 2019 gekommen aus den Detective Comics. Die gab es in Heftform bei uns in Deutschland im April 2020. Und jetzt vor kurzem in dem Detective Comic Paperback Nummer 13 rausgekommen. Eiskalte Nächte, eiskalte Fälle, ich weiß gar nicht mehr, wie der Band hieß. Und deswegen würde ich auf den Inhalt gar nicht so arg eingehen, jedenfalls nicht auf das Ende, weil es kennen viele Leute, die Paperbacks sammeln. Da würde ich also ein wenig spoilern. Fakt ist aber, dass diese Storyline, dieser große Metaplot hier einen ganz entscheidenden Wandel nimmt. In dieser Storyline passiert es natürlich wieder, es läuft unter dem Label Year of the Villain und Lex Luthor rennt rum und erfüllt Schurken ihre Träume, damit sie, was weiß ich nicht, was machen können. Und so hat er auch Mr. Freeze angeboten, mit einem Serum die Erkrankung von Nora wieder rückgängig zu machen, zu heilen. Und das nimmt er wahr und er begibt sich auf die Suche und auf den Weg, das schnellstmöglich zu machen, selbst sehr rücksichtslos, ohne vorher oder ohne viel getestet worden zu haben. Ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Also Nora steht tatsächlich wieder auf Und wie das Ganze aufgelöst wird, das müsst ihr selber lesen. Ich fand, die habe ich jetzt vor kurzem nochmal gelesen, weil ich halt in meinem Mr. Freeze Run war. Ich fand die Optik super. Doc Manke hat gelesen, Doug Manke hat gezeichnet und Peter J. Tomasi hat erzählt, er war damals der Autor der Detective Comics. Ich fand das wirklich gut. Am Ende, wie mit der Figur umgegangen wird, könnte man jetzt drüber streiten, würde ich auch, wenn ich darüber reden würde. Lasse ich also, das heißt, bitte lest diese Storyline, wenn ihr sie schon gelesen habt, sagt mir, was ihr davon haltet, was ist mit dieser Figur, wie gefällt euch der Wandel? Das ist auch der letzte Auftritt bisher von Mr. Freeze und auch, auch von Nora. Ich habe gesucht und bisher noch nichts gefunden. In den Staaten müsste das 2019 gewesen sein, ist jetzt also geschlagene 3 Jahre her, könnte gerne mal wieder was kommen. Das ist also jetzt der Status quo. Das ist Mr. Freeze. Und diese Theatralik, diese depressive Figur, dieser Fanatismus, ja, den sehe ich in Arnold Schwarzenegger nicht. Ich habe beim Lesen des Comics tatsächlich überlegt, dass das alles funktionieren kann. Das kann funktionieren, das Drehbuch kann es funktionieren. Diese widerliche Darstellung von Bane und Poison Ivy und auch Victor Freeze, das funktioniert. In der Batman-Serie von 1966. Dann funktioniert das. Da kommen so dämliche Sprüche drin vor. Die könnte ich Adam West total abkaufen. Und ich hätte den Spaß meines Lebens. Aber das ist natürlich die Interpretation. Ich kann verstehen, dass die Leute damit Probleme haben. Ich erfreue mich daran noch. Und ich habe mich sogar so stark darüber gefreut, dass ich mir den Film auch wieder geholt habe. Den habe ich nämlich heute Morgen im Briefkasten gehabt, Batman und Robin die Blu-ray, für 5 Euro gebraucht gekauft. Mehr war der mir wahrscheinlich nicht wert. Den werde ich mir jetzt gleich angucken, während ich meine eigene Folge schneide. Und dann habe ich einen richtig geilen Abend gehabt. Bevor ich jetzt hier zum Abschluss von Mr. Freeze komme, wollte ich nochmal eine ehrenhafte Erwähnung rübergeben. Es gibt natürlich viele Elseworld-Stories und viele Interpretationen in Smallville, in anderen Serien, Zeichentrickserien und sonst irgendwas. Eine Version finde ich dabei allerdings sehr herausstechend und auch sehr gut. Und die Rede ist von Sean Murphy. Sean Murphy hat in seinem White Knight-Zyklus einen kleinen Spin-off-Tie-In, nennt wieder Volt, geschrieben. Also Victor Freeze kommt da auch vor. Und er hat einen 65-Seiten-Band allein der Figur und der Origin der Figur gewidmet. Und die kam, glaube ich, jetzt müsste er mich mal ganz kurz entschuldigen. Ich guck mal kurz in mein Regal. Ich habe sie nämlich da. Ob das jetzt in Band 1 oder Band 2 war. Ich meine, es war Curse of the White Knight. Also der Fluch des Weißen Ritter. Ich blätter hier gerade mal durch. Ja, ganz genau. Und nach dem Ende von The Curse of the White Knight, also Fluch des Weißen Ritter, gibt es halt diesen besagten Sonderband. Der ist also in dem dicken Klopper hier mit drin. Und der ist wirklich fantastisch. Der schreibt die Figur sehr gut um. Im Kern geht es also hier nicht um Mr. Victor Freeze, sondern um seinen Vater. Victor Freeze hilft Thomas und Martha Wayne nicht bei der Geburt, aber bei Komplikationen innerhalb der Schwangerschaft. Und währenddessen, die im Wartesaal sitzen, unterhalten sie sich ein wenig und Victor Freeze erzählt von seinem Vater. Und das geht in die NS-Zeit rein und in die Krise des Zweiten Weltkriegs. Und die Version ist wirklich fantastisch. Die ist super geschrieben. Die ist auch super gezeichnet von Sean Murphy selber, nicht allerdings von, ich blätter es mal kurz nach vorne, Matt Hollingsworth. Name sagt mir was, ich könnte jetzt aber nicht mehr beschwören, wen, aber den habe ich schon mal gelesen und wenn ich die Zeichnung sehe, das passt auch super. Ne? Ich sehe gerade, da ist aber wieder komisch, ne? Aber gut. Ich habe gestern noch auf DC Universe Infinite das Original gelesen und da sind die rot-weißen SS-Schärpen sind tatsächlich mit einem Hakenkreuz versehen, was die in der deutschen Ausgabe nicht. Hier haben wir diese Raute, die zensierte. Na gut, mag man sich dran stören, ich tue es jetzt erstmal nicht. Wie schon gesagt, ein Honorable Mention dafür für Curse of the White Knight, die Freeze-Version, die ist wirklich grandios. Es gibt natürlich noch Iterationen in den Arkham-Spielen, die auch immer sehr gut ist. Generell mag ich das. Ich mag die Eiswelt. Ich mag immer, wenn es frostig wird. Es hat ja auch ein ganz tolles Farbenspiel. Es ist immer das Helle in den dunklen Batman-Comics. Denn Batman-Comics sind immer sehr düster und dunkel. Sie haben eine Grundtiefe in der Stimmung. Und wenn Freeze und Schnee dabei ist, dann habe ich das Gefühl von Helligkeit, von Szenen und Stimmungswechsel. Und gut, jetzt ist Freeze natürlich eine ebenfalls theatralische und traurige Figur, jetzt nicht mit Batman gleichzusetzen, aber sie sind ja beide sehr depressiv, wenn man das so sagen kann. Beide fanatisch, gar nicht so unähnlich. Und auch Batman hat ja sich selbst ein Credo auferlegt, was ihm ja am Leben hält. Und Freeze natürlich auch. Und die könnten sich also fast nicht ähnlicher sein. Okay. Gut, das war's von mir und von Victor Freeze. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht, was die Figur angeht. Ich denke an den Link in den Shownotes, was seine Chronologie angeht. Da sind ein paar echt super Geheimtipps dabei. Ich empfehle zum Beispiel die Folge die Ausgabe, nachdem er von den Toten wieder aufgestanden ist. Das, wie schon gesagt, Detective 670, das ist in der Nightfall-Ära. Das ist da, wo John Paul Valley die Maske von Batman über hat. Und das bringt ein, zwei nette Szenen mit sich, weil auch Freeze da ein bisschen anders dargestellt wird. Und doch, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag den Charakter, ich werde ihn nach wie vor lieben, auch wenn er nicht sehr dynamisch ist. Trotzdem, naja, vielleicht teilt ihr ja meine Meinung. Wenn ihr das macht, dann schreibt es mir doch am besten. Schreibt es in den Kommentaren, wenn man hier irgendwo welche hinterlassen kann. Ich weiß es gerade nicht. Aber lasst mir auf jeden Fall auch eine Kritik da, wie die einzelnen Who-is-who-Folge. Ach, was weiß ich, rede mich jetzt wieder um Kopf und Kragen, genau. Teilen, abonnieren, den ganzen Social-Media-Kram. Und nächstes Mal vielleicht wieder in der üblichen Besetzung. Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ich setze mich jetzt mit Batman und Robin auf die Couch und nerve meine Frau mit schlechten Batman-Filmen. Also bis dahin, fleißig lesen, rocken, zocken, euer Sven.